Heute wollen wir uns mit einer Frage auseinandersetzen, was Jesus dir bedeutet, was bedeutet er für dich, was hat er den Menschen damals bedeutet und was wollte er den Menschen sagen und bedeuten. Also es geht heute, wie schon auch angedeutet, um Jesus, um das, was er getan hat, was er gesagt hat. Auch Jesus, der ja hier wieder einen Ausdruck der Liebe zu den Menschen gibt, das, was gewaltig ist. Zum einen zeigt diese Geschichte von heute, dass wir mit Jesus zu tun haben, der wahrer Gott ist, wie es hier in der Überschrift zeigt. Wir haben aber auch heute eine Geschichte, wo uns Jesus als wahrer Mensch wirklich deutlich wird, wie er mit Menschen umgeht, wie er auf Menschen zugeht, Ausdruck seiner Liebe. Zwei Punkte Predigt, keine drei Punkte Predigt, mal was anderes. Und es geht los, Jesus, wahrer Gott. Bevor wir uns dem Text heute nähern, den ich nach und nach mit euch wieder durchgehen werde, möchte ich noch ein paar Informationen vorwegschicken. Dieser Text, der steht unter anderem bei Matthäus, bei Markus und auch bei Lukas. Was sagt uns das? Meistens ist es so, wenn einer dieser Texte in allen drei Evangelien vorkommt, dann scheint das ein wichtiger Text zu sein. Dann sollte man da nochmal gut hinhören, was das eben uns zu sagen hat. Und es ist auch wichtig, dass wir diesen Text nicht unbedingt mit unseren Ohren hören, sondern dass wir überlegen, was hat der Text denn den Menschen damals bedeutet? Denn dadurch wird er noch viel, viel tiefer und gewinnt noch viel mehr an Emotionalität. Wenn wir den Text einfach nur so lesen, dann ist es vielleicht eine nette Geschichte. Der geht auf den Berg, trifft zwei und geht wieder runter. Aber da steckt ganz viel dahinter. Und wir hoffen, oder ich hoffe, dass uns da vielleicht doch das ein oder andere Licht aufgeht und hoffe, dass ich da euch da unterstützen kann. Matthäus 17 haben wir schon gehört, 1 bis 9. Da heißt es, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Nach 6 Tagen, heißt es, ging Jesus mit seinem engsten Jüngerkreis auf den Berg. Die Jünger, die hatten ja schon auch nochmal in sich eine Struktur. Und da gab es die 12 Jünger und dann gab es eben auch den engeren Kreis. Und das waren diese, die da genannt wurden. Und hier können wir überrascht sein über eine Zeitangabe. Denn diese finden wir, oder noch eine Zeitangabe finden wir im Matthäus-Evangelium, nur noch einmal. Manche Ausleger deuten deshalb diese Zeitangabe als eine Verknüpfung mit der Verklärung und mit einer Äußerung, die wir in Matthäus 16 lesen, Vers 28. Da heißt es, dass einige nicht sterben werden, bevor sie den Menschensohn sehen kommen in seiner Königsherrschaft. Und wenn wir diese Verknüpfung zulassen, dann ist die Verklärung von Jesus, das, was wir heute hier hören und gesehen haben, der Beginn seiner Königsherrschaft und gleichzeitig eben auch der Beginn der Passion, also des Leidensweges Jesus. Und dass Jesus hier auf einen Berg geht, macht auch den damaligen Hörer oder Leser aufmerksam. Denn Gott hat oft auf Bergen Begegnungen erlebt, oder Gott oder die Menschen haben oft auf Bergen mit Gott Begegnungen erlebt. So erscheint beispielsweise dem Mose Gott auf dem Berg Sinai, nachdem er 6 Tage dort gewartet hat, und offenbarte sich Gott am 7. Tag. Oder ich erinnere an Elia, der auf einem Berg die Macht Gottes demonstrierte, indem er gegenüber den Baalspriestern sich mit ihnen gemessen hat. Und Gott wurde dort erhöht und Gott wurde dort groß. Also wieder ein Bergerlebnis. Und eben aus diesem Grund erwartet jetzt ein erfahrener Bibelleser oder eben ein Jude damals oder auch hoffentlich wir eine besondere Offenbarung von Gott. Und diese bekommen sie auch ganz deutlich. In Vers 2, so könnte dann eben der Berg ausgesehen haben, wo sie vielleicht hochgestiegen sind. In Vers 2, und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß, wie das Licht. Also hier entsteht etwas etwas Strahlendes. Hier wird Jesus beschrieben, dass er geleuchtet hat, dass seine Kleider weiß wurden. Und eine andere Übersetzung schreibt nicht verklärt, sondern verwandelt. Und wenn man hier in das Griechische schaut, das hat auch die Hanne schon angedeutet, da gibt es das Wort Metamorpheo. Woher kommt euch denn dieses Wort bekannt vor? Jetzt habe ich mehrere gehört, aber nichts verstanden. Metamorphose. Andi winkt auch, ja, der hat auch meine Präsentation schon gesehen. Metamorphose, genau, etwas, wo etwas verwandelt wird. Das kennen wir doch sicherlich auch. Eine eher schlichte Raupe, wobei man hässlich kann man auch nicht sagen, aber es ist halt nicht wirklich, es ist halt eine Raupe, gell? Ich habe keine hässlichere gefunden, nein. Eine hässliche, kleine, unscheinbare Raupe wird dann am Ende zu einem wunderschönen Schmetterling. Also, es ist immer noch das gleiche Tier. Es ist immer noch eigentlich die Raupe und der Schmetterling. Aber dieses Tier hat sich verpuppt, dieses Tier hat sich eben verwandelt. Und so ist die Verwandlung von Jesus eben keine Verwandlung in eine andere Person oder in eine göttliche Person, sondern er nimmt einfach eine andere Gestalt an in dem Moment. Ein Stück des göttlichen, himmlischen Wesens dringt bei ihm durch. Er zeigt vielleicht auch so, wie er dann irgendwann als der Auferstandene wahrgenommen wird. Und in der Offenbarung, da wird das deutlich. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Schnee war damals, es ist auch heute noch sehr weiß, jetzt nicht mehr ganz so, aber das war eigentlich mit das Weißeste überhaupt. Und ich finde das faszinierend, denn hier wird deutlich, dass Jesus eben nicht einfach nur ein Mensch war, der da umhergewandelt ist und ein paar Jünger hatte, sondern dass er der ist und der war, auf den die Juden damals bis heute gewartet haben. Leider haben sie ihn, oder nicht alle, erkannt. Er war der Messias. Und Jesus, er war da auf diesem Berg in göttlicher Gestalt und er strahlte, so heißt es, wie die Sonne. Das, was mich an dieser Stelle fasziniert, ist, dass es hier heißt, dass Jesus selbst strahlte. Wenn wir an die Geschichte von Mose denken, wo er eine Gottesbegegnung hatte, dann hat er auch plötzlich gestrahlt. Und er musste ja sogar sein Angesicht verdecken. Aber er hat nicht aus sich heraus gestrahlt. Mose, er widerspiegelte Gottes Glanz. Und Jesus hier in unserer Geschichte heißt es, dass er selber strahlt, wie die Sonne. Unheimlich hell, unheimlich ergreifend. Jesus selbst ist die Quelle des Lichts und macht deutlich, dass er tatsächlich der ist, der erhöht wird und einmal später auch erhöht wird und wiederkommen wird. Und Petrus, er beschreibt an anderer Stelle diese Situation. In 2. Petrus können wir das nachlesen, 1, Vers 16 bis 18. Wir haben doch keine Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja schon selbst gesehen. Gott der Vater hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selbst die Stimme des höchsten Gottes vom Himmel gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Also das war ein Erlebnis, das hat nachgewirkt, das hat den Menschen, den Petrus damals geprägt. Und er war von dieser Situation begeistert. Zuerst geschieht aber noch etwas Unglaubliches. Es findet eine Begegnung in unserem Text statt, eine Begegnung zwischen drei Personen. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da stehen sie also zusammen. Sie reden miteinander. Was sie sprachen, das ist uns nicht bekannt. Vielleicht haben diese zwei Gestalten des Alten Testamentes Jesus für die bevorende Passion gestärkt. In dem Film, fand ich so, wirkte Jesus ja auch etwas gedrückt und die haben ihm die Hände aufgelegt. Vielleicht war das eine Möglichkeit, wo er gestärkt wurde und Kraft bekommen hat für seinen weiteren Lebensweg. Aber das ist an dieser Stelle eigentlich eher zweitrangig. Denn wichtiger sind die Personen, die hier vorkommen. Elia, Er war ein gewaltiger Prophet. Die Juden erwarteten ein erneutes Auftreten kurz vor Anbruch der versprochenen Errettung. Und sein Erscheinen ist demnach die Erfüllung eines Textes aus dem Alten Testament, Malachi 3, Vers 23. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Mose, ebenfalls eine Gestalt aus dem Alten Testament. Durch ihn hat Gott den Bund mit dem Volk Israel geschlossen. Und auch seine Erscheinung beinhaltet eine Verheißung. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Den sollt ihr gehorchen. Das war eine Anspielung auf Jesus. Und dies wird unserem heutigen Text an anderer Stelle noch deutlicher. Aber dass Mose und Elia gekommen sind, das war was Wichtiges. Außerdem verkörpern diese beiden Personen des Alten Testamentes auch die schriftliche Tradition der damaligen Zeit. Zum einen natürlich die Propheten, die vertreten sind durch Elia, und zum anderen die Gesetzbücher. Und durch diese Situation wird deutlich, dass Jesus der von Gott gekommene, erwählte Messias ist. In ihm vereint sich das Gesetz und auch die Propheten. Und das hat Petrus sicher gewusst und er will handeln. Er ist von dieser Situation so begeistert, dass er sie nicht mehr hergeben will. Das kennen wir doch auch von unseren Kindern, wenn wir denen was besonders Schönes geschenkt haben. Da hat man es ihnen gegeben und später gesagt, gib noch mal her, ich muss noch was machen oder irgendwie. Und die Kinder sagen, nein, das ist meins, das gebe ich nicht mehr her. So ähnlich hat man den Eindruck, ist das hier mit Petrus. Das ist meins, das gehört mir. So könnte das dann ausgesehen haben. Kommt noch mal das Bild nachher. Da heißt es, Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Ihr habt letzte Woche ja schon einiges über Petrus gehört. Hat mir zumindest mal der Gunther gesagt, dass ihr euch da mit ihm schon beschäftigt habt. Und hier wird wieder so ein bisschen auch was von seiner Art deutlich. Hier wieder Petrus, der nach vorne prescht. Und eigentlich diese wunderbare Situation, wie wir sie hier gesehen haben, diese wunderbare Situation eigentlich stört. Da wird Jesus göttlich dargestellt. Seine Herrlichkeit, die ist dort kaum beschreibbar. Und er erhält sich mit Elia und Mose. Elia, der von Gott entrückt war, Mose, dessen Grab nie gefunden wurde. Und da hinein, in dieses Gespräch zwischen diesen drei Personen, quatscht Petrus. Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Man sagt den Kindern schon, gell, sie sollen nicht reinreden. Petrus irgendwie hat das noch nicht kapiert. Hütten bauen, warum Hütten? Petrus denkt hier vielleicht an die Hütten aus geflochtenen Zweigen, die man zu Zeiten des Laubhüttenfestes benutzt, um sich an die Wüstenwanderung zu erinnern. Dieses Bild zeigt so ein bisschen das, allerdings werden die Hütten nicht so aussehen wie Häuser, aber das hat nichts Besseres gefunden. Oder vielleicht stand ihm auch, wenn er an Hütte dachte, das Zelt der Begegnung vor Augen, in dem Gott sich mit Mose zum Beispiel traf. Er wollte aber auf alle Fälle diese Situation verlängern. Er wollte diese Situation auskosten und irgendwie konservieren. Ja, das ist meine Situation, die will ich nicht wieder hergeben. Und er will einen Ort, wo man mit diesem Menschen, vielleicht auch mit Gott, Kontakt hat. Und so ein Ort, was wäre das für ein Beweis, auch für Gottes Gegenwart? Keine Ahnung. Was mich aber an dieser Stelle stört, ist, dass Petrus einfach hier reinquatscht. Eigentlich stört mich, dass Petrus stört. Aber scheinbar wird in dieser Situation Petrus überhaupt nicht beachtet. Denn es geht weiter, ohne dass man was von ihm eine Reaktion mitbekommt. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Ja, wenn wir diese Situation vor Augen haben. Wenn wir diese Worte hören, erinnern wir uns vielleicht auch an eine andere Situation, wo Gott auch in einer Wolke sich dem Menschen zeigt. 2. Mose 19, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und dir für immer glaube. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Eine Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und zum anderen hört man in dieser Situation Worte, die wir schon in ähnlicher Form schon mal gehört haben, nämlich bei seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. Hier wird deutlich, dass Jesus eben nicht nur der verheißene Messias ist und Priester und Prophet, sondern er wird auch noch als Sohn Gottes betitelt. Er, der Sohn des großen Königs, der jetzt seine Königsherrschaft aufrichtet. Außerdem wurde der Begriff Sohn Gottes eben für den auserwählten König über Israel benutzt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das war Jesus. Und das lesen wir in 5. Mose 18, Vers 15. Wenn ja also Gott sagt, dem sollt ihr gehorchen, dann bestätigt das nochmals, dass Jesus der ist, dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Messias, der Auserwählte ist, der im Alten Testament verheißen wurde, schon in den Schriften und in den Prophetengeschichten. Und die Frage, was bedeutet dir Jesus? Damals haben die Menschen in Jesus das vielleicht noch nicht entdeckt. Aber was bedeutet er dir? Er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist der im Alten Testament verheißene Messias. Er ist König. Er ist Priester. Er ist Prophet. Aber das ist eben die eine Seite. Jesus ist wahrer Gott gewesen. Aber eben auch wahrer Mensch. Hier wird nochmal seine menschliche Seite deutlich in dieser Geschichte. Wie er mit Menschen umgeht, wie er auch die Nähe sucht mit Menschen. Jesus wahrer Mensch. Als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Also die Jünger, die konnten diese ganze Situation nicht wirklich richtig einordnen und sie fürchteten sich sehr. Das wird auf diesen Bildern hier, finde ich, sehr deutlich. Sie fürchten sich. Aber das ist in der Bibel oft eine Reaktion gewesen auf Gottes Begegnung, wenn ein Mensch Gott begegnet. Furcht und das Empfinden der eigenen Unwürdigkeit. Die zwingen den Menschen in die Knie oder hier auf das Angesicht. Aber bei diesen Gottesbegegnungen finden wir meistens auch tröstende Worte. Fürchtet euch nicht, ist ein Zitat, das hören wir ganz oft in so einer Situation. Und hier wird es durch Jesus selbst gesprochen. Und er kommt hier seinen Jüngern so nah. Er berührt sie sogar und spricht tröstend auf sie ein. Und ich finde das faszinierend, dass er sie eben auch berührt. Dass er die Nähe zeigt, dass er die Nähe zulässt. Und dann sagt er, Jesus trat aber zu ihnen, rührte sie an und sprach, steh auf. Und fürchtet euch nicht. Diese Szene, die erinnert mich an meine Tochter. Wenn die zum Beispiel nachts schlecht schlafen, vor allem wie sie noch kleiner waren und schlecht geträumt haben. Ich laufe zu ihr, nehme sie in die Arme und flüstere ihr zu, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich bin jetzt bei dir. Ich beruhige dich. Und siehe, da wurden sie auch ruhig, die Kinder. Haben die Eltern alle bestimmt schon miterlebt. Die Berührung allein hat schon ausgereicht. Und die Kinder haben sich beruhigt. Und Jesus macht es genauso. Er rührt sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht mehr. Und ich finde das so faszinierend, denn hier kommt Jesus den Menschen so nah. Jesus macht das alles und das, obwohl er gerade noch in der Gegenwart von Mose und Elia stand. Er hätte ja auch hier anders reagieren können. Er hätte ja auch sagen können, Petrus, warum störst du meine Situation? Warum hast du da schon wieder reingequatscht? Ich hatte es gerade sehr schön mit den beiden. Könntest du dich nicht wenigstens einmal zurückhalten? So hätten wir vielleicht reagiert. Oder so reagiere ich manchmal, wenn meine Kinder mich bei einem Gespräch stören. Aber Jesus, er geht hier ganz anders auf die Jünger ein. Er weiß darum, dass sie Angst hatten. Er weiß darum, dass diese Situation ihnen fremd war. Und er zeigt so seine Liebe gegenüber seinen Jüngern. Er berührt sie und tröstet sie. Und das macht er auch bei uns. Dann, wenn wir ängstlich sind, wenn wir uns sorgen. Und diese Szenen, die kennen wir zu Genüge. Und als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Ja, plötzlich ist diese Situation aus. Plötzlich ist nur noch Jesus da. Das, was Petrus eigentlich festhalten wollte, ist alles wieder weg. Nur sie und Jesus waren noch versammelt. Irgendwie, wie ich das so gelesen habe, fand ich das einen sehr ernüchternden Satz. Och, plötzlich ist alles wieder aus, plötzlich alles wieder ruhig. Aber wir sollten diesen Satz nochmal in Ruhe hören, nochmals hören. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Ja, Elia war weg, Mose war weg, die Wolke war verschwunden, aber Jesus war noch immer da, obwohl er wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Jesus, er hat die Jünger nicht allein gelassen. Er ist noch nicht zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt, denn er hätte uns nicht einfach so zurückgelassen. Er hat seinen Auftrag noch nicht erfüllt. Er ist geblieben, obwohl der wusste, was kommt. Ich finde dann diesen Satz, er sahen sie niemanden als Jesus allein, plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ja, Jesus allein, das ist das, was ausreicht. Jesus allein ist derjenige, der zurückgeblieben ist, damit wir die Chance auf Leben haben. Und als sie auch vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ja, Jesus wusste ja, dass er einmal später erhöht werden wird, dass er wieder zu Gott kommen wird. Aber er wusste auch, dass er diesen Weg gehen muss durch schweres, durch tiefes Leid. Aber er wusste auch, warum. Er wusste, dass nur so die Menschen befreit werden können, erlöst werden können von ihrer Schuld, von den Dingen, die sie von Gott trennen. Und das macht er, weil er die Menschen so sehr liebt. Das macht er, weil er dich so sehr liebt. Und er ist treu. Er ist diesen Weg für dich, für mich ans Kreuz gegangen. Obwohl er auch Gott war. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber als Mensch hat er dort gelitten. Er hat eine Strafe auf sich genommen, die meine Strafe eigentlich wäre. Nur durch diese Tat hat Jesus ermöglicht, dass wir Menschen gerettet werden. Und dass wir eine Beziehung zu ihm haben können und letztlich auch zu unserem Vater im Himmel. Er ist diesen Weg gegangen und hat hier an dieser Stelle seinen Antritt, seinen Weg begonnen. Ja, was bedeutet Jesus für dich? Er ist nicht nur König, Priester, Prophet und alles, was wir eben gehört haben. Er ist eben auch Erlöser, Retter, der Sohn von Gott, unser Freund, unser Helfer, unser Tröster und noch vieles mehr. Was bedeutet dir Jesus? Ja, und diesen Jesus, dem dürfen wir uns anvertrauen. Dem dürfen wir uns anschließen. Und in der Offenbarung heißt es, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das gehört wieder, weiße Kleider. Nur diesmal werden wir die sein, die diese weißen Kleider tragen, wenn wir zu Jesus kommen. Dann, wenn wir für Jesus hier auf Erden schon eine Entscheidung getroffen haben, wenn wir ihn in unser Herz eingeladen haben, dann werden wir nicht aus dem Buch des Lebens getilgt. Wir werden diese weißen Kleider haben. Ist das? Da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das ist einfach etwas, was Gewaltiges. Und dazu lädt Gott uns ein. Die Jünger, die haben diese Situation erkannt, dass Jesus nicht einfach nur Mensch war oder ein charismatischer, besonderer Lehrer, Wunderheiler oder ein Prophet unter vielen ist. Nein, er war Messias. Er war der gesalbte Diener, der einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen stiftet. Ein Bund, den wir ja auch im Abendmahl feiern. Deswegen sagen wir auch ja ein Bundesmahl dazu. Jesus ist der neue Bund zwischen Gott und den Menschen. Das ist auch der Bund, an den wir uns erinnern. Er, der Sohn Gottes, lädt die Menschen ein in diese lebendige Beziehung. Und in dieser Beziehung zu leben, das Abendmahl zu leben, ist das Schönste und Größte überhaupt. Dazu lädt er uns ein. Hast du das auch schon erkannt? Amen.